Ihr Lieben, ihr wisst gar nicht, wie schön das ist, wieder bei euch zu Hause zu sein. Es ist wirklich so. Vielleicht liegt es auch daran, dass so eine Balkanreise, ich war die letzten 8 Tage 4.500 Kilometer unterwegs. Wir waren mit Hilfsgütern in Serbien, in Kroatien, in Bosnien, haben die Gemeinden besucht, haben soziale Werke angeschaut, Altersheime versucht zu unterstützen, Straßenarbeit und Drogenzentren zu besuchen, um einfach zu sehen, was wir tun können. Weil ich glaube, wir, die wir in Deutschland leben, haben eine Verantwortung mit dem, was Gott uns gegeben hat, ordentlich umzugehen. Du verdienst nicht nur dein Geld für dich selber, sondern ich glaube, du verdienst auch dein Geld dafür, dass es an die Menschen geht, von denen wir ehrlicherweise profitieren. Unsere Wirtschaft könnte nicht laufen, wenn wir nicht Absatzmärkte von irgendwo hätten. Arbeitskräfte, die völlig unterbezahlt werden, damit wir ein ordentliches T-Shirt tragen können. Insofern glaube ich, dass wir Verantwortung haben. Runterzugehen und zu sehen, wie diese Länder vom Islam überzogen werden. Wir haben Leute getroffen, die uns nachweislich erzählen und berichten konnten dafür, dass aus Saudi-Arabien Milliarden jedes Jahr in diese Länder fließen, um Moscheen aufzubauen, Frauen mit $100 im Monat zu bestechen, damit sie eine Burka tragen und die Gesellschaft prägen können. Und dann denke ich, wenn ich das alles sehe und höre, wir haben Verantwortung. Wir können nicht einfach weggucken und sagen, Halleluja, Hauptsache es geht uns gut und unser Kleiderschrank ist gefüllt und unser Kühlschrank ist voll, sondern ich glaube, wir haben Verantwortung zu gucken, was machen unsere Brüder und Schwestern überall auf der Erde. Dieser Mann, mit dem ich gefahren bin, Drago, ist seit über 25 Jahren im Einsatz. Er ist eine Institution in den Gemeinden, in denen ich war, wo er auftrat, war es, als wenn Mose vorbeikommt, weil dieser Mann durch den Krieg hindurch Menschen mit Lebensmitteln versorgt hat. In seinen Autos waren Steckschüsse, ich habe die Bilder gesehen. Man hat ihn versucht umzubringen, immer wieder. Und er ist trotzdem während der ganzen Kriegszeit immer wieder jeden Monat hingefahren. Hat sich nicht, obwohl man ihn verprügelt hat, man hat Steine nach ihm geworfen. Einmal hat man versucht, das Auto mit einem Panzer umzufahren. Der Mann hat sich nicht stoppen lassen, weil er gesagt hat, hey, ich weiß, das sind meine Leute und wir müssen Sorge tragen. Und heute war es mir ein Privileg, mit ihm die Tage dazu verbringen, den Menschen helfen zu können. 2 Sachen, die mich stark berührt haben, war einmal in Gunja, einer Stadt in Kroatien, hinter der Grenze von Bosnien, eine Frau kommt, eine katholische Frau. Sie ist auf der Suche nach Gott, sie hat Hautkrebs und wir konnten für sie beten. 4 Tage später haben wir sie gesehen und der Hautkrebs, der so groß war wie meine Hand, war auf die Größe runtergeschrumpft. Für die Frau ein Zeichen der Größe Gottes, sie hat Jesus ihr Leben gegeben und wir waren total fasziniert. Anderer Punkt in Britschko, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, haben wir die Story einer Muslima gehört, die aus Mostar kam, vor dem Krieg mit ihrem Mann, einem Serben, hingezogen, ein kleines Baby bekommen. Dann brach der Krieg los und eine Nachbarin hatte nichts Besseres zu tun, als klarzumachen, Mostar liegt in Bosnien, dass dieser Typ ein Serbe ist. In der Nacht kam die Polizei und hat den Mann abgeholt und die Frau hat ihn nicht mehr gesehen. Und stand plötzlich vor der Alternative, wie lebe ich? Wie überlebe ich mit meinem 6 Monate alten Sohn? Sie hat Stück für Stück alles verkauft, der Krieg ging hin und irgendwann war eben nichts mehr da, was man verkaufen konnte. Und sie wusste, das geht vielleicht noch einen Tag oder 2 und dann stirbt mein kleiner Sohn. Und in dieser Phase fing sie an zu beten und zu sagen, Gott, wo immer du bist, aber hilf mir irgendwie. Und in der Nacht wacht sie auf, schaut rechts auf die Wand und auf der Wand steht mit Leuchtschrift, Jesus ist deine Hilfe. Für jemand, der aus dem Muslimischen kommt, aus dem Islam kommt, wusste sie, dass im Koran der Einzige, der Wunder tut, ist nicht Mohammed, sondern Jesus ist der Wunder tut. Und sie betet in ihrer Verzweiflung und sagt, Jesus, wenn du irgendwie dafür sorgst, dass mein Sohn nicht verhungert und wir irgendwie überleben, diene ich dir. Sie wird morgens ganz früh wach, weil ein Soldat reinkommt. In der Kriegszeit warst du klug beraten, wenn du deine Tür aufgelassen hast, weil ansonsten haben sie dir sowieso kaputtgeschlagen, weil alles, was verschlossen war, da wusstest du nie, ob da irgendein Hexenschütze ist oder nicht. So in diese offene Tür kommt ein Soldat und stellt ein Päckchen in einen der Räume, sieht sie hinten gar nicht. Und sie blieb, wo sie war, weil du wusstest nie, wenn irgendeiner ein Päckchen irgendwo abstellt, ob da nicht eine Bombe drin war oder was auch immer. Aber es explodierte nichts und so nach einer Weile schlich sie zu diesem Päckchen, machte das auf und es waren ausländische Kindernahrungsmittel da drin. Von diesem Tag an war jeden Tag Versorgung da. So Versorgung, dass sie sogar ihren Nachbarn abgeben konnte und am Ende konnte sie mit den Lebensmitteln sogar die Nachbarin, die ihren Mann und sie verraten hat, damit beschenken. Nach 2 Jahren fing sie an, nach ihrem Mann zu suchen, als der Krieg zu Ende war und fand ihn tatsächlich. Heute verheiratet, 2 Kinder, dienen Jesus. Hammer Story. Und du stehst daneben und denkst, ey, was ist bei Gott nicht möglich? Und du hörst und siehst diese Leute authentisch vor dir, war ähnliche Reaktion wie bei uns heute Morgen. Es war Totenstille in der Kirche. Und ich dachte, Jesus, wir danken dir, dass du so ein unglaublich guter Gott bist. Mitten in diesem Land, das wirtschaftliche Depression erlebt, wie wahrscheinlich nie vorher. Die jungen Leute haben ein einziges Ziel, auszuwandern. Baut Gott seine Gemeinde. Ich war in einer Roma-Kirche, über 600 Leute in der Kirche. Versammeln sich allerdings nicht in einem Gebäude, sondern in einem Zelt, Sommer wie Winter, weil der Staat ihnen keine Baugenehmigung gibt. Stört sie nicht, wachsen sie trotzdem. Unglaublich. Hat eine der Stories, die mich beeindruckt hat, in Darba, in Kroatien, waren wir in einer neu gegründeten Gemeinde. Die hat sich dadurch gegründet, dass eine krebskranke Frau, sie heißt Maria, für eine Roma-Frau gebetet hat, die durch einen Unfall nicht laufen konnte. Und Gott heilt die Frau einfach und dadurch bricht in diesem Dorf eine Erweckung aus. Die sind jetzt bei 60, 70, 80 Leuten und es explodiert regelrecht. Und wo ich denke, ja, das ist die andere Seite. Gott in Aktion. Und ich genieße das, dahin fahren zu dürfen. Ich hätte euch gerne mitgenommen. Die Storys sind richtig gut. Aber die Not ist auch richtig krass. Und wenn wir dann denken, unser Computer ist ausgefallen, die würden sich wünschen, dass sie überhaupt sowas wie einen Computer hätten. Auch wenn er kaputt ist. Wenigstens mal hat ein Computer. Wir waren da in Hütten, wo ich gedacht habe, da würde ich noch nicht mal meinen Hund einsperren. Aber die machen da Gottesdienst, weil es gibt keine Alternative. Leute, in Belgrad habe ich Altersheime angeguckt. Da könnt ihr nur beten, dass ihr in Deutschland wohnt. Fang jetzt schon auf den Knien, jeden Tag eine halbe Stunde dafür zu danken, dass du in Deutschland lebst. Du möchtest das nicht angucken. Da würdest du noch nicht mal deine Viecher einsperren. Und dann komme ich nach Hause und sehe eure strahlenden Gesichter und denke, Halleluja, wir sind wieder da. My story, jetzt geht's los. Ich habe überlegt, wie ich das anstelle. Und mir kam ein Gedanke. Der Psychologe Kenneth Boer, damit fange ich an, hat gesagt, wir können uns auf Dauer nicht anders verhalten, als wir über uns denken. Das ist ein Satz, über den es lohnt, ein bisschen zu reflektieren. Wie denkst du über dich? Weil genau so, wie du dich siehst, wirst du dich am Ende verhalten. So wirst du dein Leben gestalten. Deshalb ist eine der entscheidenden Fragen und deswegen auch diese Predigtserie My Story, wer bin ich eigentlich? Und wer sagt mir, wer ich bin? Professor Dr. Erickson, Verhaltensforscher, hat schon 1963 gesagt, jeder junge Mensch erreicht einen Punkt in seiner Persönlichkeitsentwicklung, wo es zu einer Krise kommt, der sogenannten Identitätskrise. Wer bin ich, unabhängig von meinem Elternhaus? Stimmt das, was ich denke, rede und fühle, mit dem überein, was ich tue und sein will? Riesenfrage. Gesunde Identität, gesunde Persönlichkeit erkennt man daran, dass Sein und Tun miteinander in Einklang sind. Bist du das, was du redest, denkst und tust? Oder merkst du, dass da eine Riesenkluft ist? Das eine, was ich gerne sein will und das andere, was ich tue und beides miteinander, hat manchmal gar nicht so richtig viel zu tun. Und wir entdecken und fragen uns, wie finden wir unsere Identität? Weil wenn wir sie nicht finden und die Leute sagen, das hat was mit deiner Kindheitsgeschichte zu tun, da stellst du die Weiche, wer werde ich sein? Wenn du deine Identität nicht findest, dann wirst du A, entweder immer von Menschen abhängig sein, die deine Identität dann formen, je nachdem, mit wem du zusammen bist, oder du wirst immer von Umständen abhängig sein. Je nachdem, wie es dir geht, wird deine Persönlichkeit geprägt. Und am Ende bleibt eine instabile, kranke Persönlichkeit, die eigentlich nie weiß, wer sie ist. Das ist der Grund, warum Boulevardblätter und Zeitungen ständig was Neues zum Schreiben haben. Weil Stars in der Regel kranke Persönlichkeiten sind. Leute, die eigentlich nie wissen, wer sie sind, die sich ständig neu erfinden müssen. Neue Affären, neue Beziehungen, neue Hobbys, neues irgendwas. Weil ich eigentlich nie in mir selber zur Ruhe gekommen bin. Wenn du auch so ein Mensch bist, der permanent unterwegs ist, weil du eigentlich nicht weißt, wer du bist. Herzlich willkommen heute Morgen. Du bist im richtigen Gottesdienst. Die richtige Predigt wartet auf dich. Ich glaube, jeder Mensch trägt mindestens 3 Namen. 3 Identitäten. Der erste Name ist dein offizieller bürgerlicher Name, deine offizielle Identität, die du vor dir herträgst, von der du möchtest, dass Menschen sie wahrnehmen, von der du möchtest, dass Leute dich so kennen und so sehen. Das ist so die für alle sichtbare Variante. In meinem Fall heißt das Karl-Matthias Brandner. Mein Vater dachte, es ist eine kluge Idee, den Opa im Sohn zu verewigen. Meine Mutter hat sich permanent gewehrt. Das Ergebnis war der Kompromiss. Mein Vater nannte mich Karl, meine Mutter Matthias. In der Schule, je nachdem wie alt die Lehrer waren, die einen nannten mich Karl, die anderen Matthias. Meine Nichten und Neffen sagen Onkel Karli. Er ist auch nicht viel besser. Ich wollte weder noch heißen. Ich bin Matthias, der dritte Sohn von Elisabeth und Horst. Mein Vater Flüchtling aus Ostpreußen, meine Mutter Flüchtling aus Pommern. Riesenschaffer, als sie nach Deutschland gekommen sind, um irgendwas aufzubauen. Meine Mutter wollte sich mit dem Bauernpöbel nicht einlassen. Sie dachte, sie ist was Besseres. Wenn wir Plattdeutsch zu Hause gesprochen haben, weil das unsere Freunde sprachen, kriegten wir rechts und links was an die Ohren und wussten, so redet man nicht zu Hause. Meine Mutter hatte ein einziges Ziel, ihre Jungs müssen irgendwie aus dem Dreck rauskommen und erfolgreich werden, unbedingt. Das heißt, wenn du bei uns zu Hause mit einer 2 nach Hause kamst, konnte es dir passieren, dass Mutter dir etwas an die Ohren gehauen hat. Weil 1 war die einzige Zensur und dann auch möglichst kein Minus hinten. Das prägt dich. Jede Wette. Ich war 4 Jahre, da konnte ich lesen und schreiben. Das lag nicht daran, weil ich so besonders schlau war, sondern das lag daran, dass ich mit meinen Brüdern zusammen am Tisch sitzen musste, wenn die Hausaufgaben machten. Und als kleiner Junge machst du das, was man immer macht, wenn sonst nichts zu tun ist. Du versuchst zu machen, was die Großen machen. Und irgendwann entdeckte meine Mutter, dass ich die Geschichten meines Bruders, die er in der Schule lesen sollte, besser lesen konnte als er. Ich saß einfach nur daneben und musste nur zuhören und zugucken. Das ging von ganz alleine. Das hat mir nicht geholfen, als ich in die Schule gekommen bin. Stell dir vor, du bist Grundschullehrerin und hast einen Typ, der kann schon alles. Das ist richtig nervig. Mein Leben lang habe ich Sport gemacht. Das war meine große Leidenschaft. Schulmeister, Kreismeister, Landesmeister, Jugend trainiert für Olympia und was auch immer. Urkunden sammeln und Trophäen, das war mein Hobby. Dann war ich der Held. Das war mein nach außen gegebenes. Abitur gemacht, Theologie studiert, Pastor geworden. Missionar gewesen, Konferenzsprecher, Gemeindegründer, Sozialwerkgründer, Lehrer geworden, Jutze geleitet, was auch immer. Das sind so die offiziellen Titel, die man so hat. Das ist das offizielle Bild. Verheiratet mit Elke, 3 Kinder. Mini, wahrscheinlich die hübscheste von allen Kindern. Heute im Pastorenteam von Nördlingen, Aalen, Heidenheim und was immer noch Gott dazu setzen wird. Das ist die offizielle Variante. Das ist die erste Identität, die die meisten von uns haben. Das, was wir wollen, dass die anderen wahrnehmen. Dann gibt es die inoffizielle Identität, die wir auch alle haben. Dieser Name, den wir vielleicht nicht wollten, sogenannte Spitznamen. Das können Spottnamen sein, das können Ehrennamen sein. Vielleicht ist es auch ein Name, den du dir selber gemacht hast, weil du nicht so bleiben wolltest, wie du offiziell warst. Ich habe darüber nachgedacht, wie das in meinem Leben war. Es gab den kleinen Matthias, mit dem eigentlich niemand was zu tun haben wollte. Meine Brüder haben immer gesagt, mit dir spielen wir nicht. Weil mit dir kann man nicht spielen. Bei dir wird immer aus Spaß ernst. Und du willst immer gewinnen. Und wenn du nicht gewinnst, fliegt das Spielbrett halt durch die Luft. Die Leute in der Schule haben immer gesagt, mit dir kann man nicht zusammen an einem Tisch sitzen. Das lag einfach daran, weil ich immer irgendwas anderes zu tun hatte, außer aufzupassen. Für mich war Schule Horror. Ich glaube, damals gab es noch keine ADHS-Symptomatik, die man irgendwie feststellen konnte. Hätten sie das damals gekonnt, hätte ich garantiert einen Preis bekommen. Stillsitzen war immer furchtbar. Irgendwelche Autoritäten ertragen war immer furchtbar. Das ging mit meinem Vater los und das hörte in der Schule nicht auf. Meine inoffizielle Seite war, ich hatte immer Krieg, egal mit wem. Manchmal wusste ich es selber nicht mehr. Ich musste mich nur drehen, waren genug da. Mein Vater hat probiert, dieses Wesen irgendwie in den Griff zu kriegen, so dass ich mich an wenig Wochen erinnern kann, wo ich keine Prügel gekriegt habe. Das führt dazu, dass du zwei Möglichkeiten hast. Entweder du gehst unter und es zerbricht dich, oder du wirst innerlich so buckelhart, dass du anfängst, jeden anderen zu prügeln. Verbal, mit Worten, mit Hand, mit was auch immer. So flog ich aus der Schule raus, weil ich den Lehrer verhauen habe. Und damit war die Krise in meiner Familie perfekt. Weil bis dahin war ich immer das Vorzeigebüblein. Bei irgendwelchen Oma-Geburtstagen musste ich irgendwelche Gedichte rezitieren. Das hörte danach auf. Die Seite in mir, die immer wieder hochkam, war die, dass ich irgendwie spürte, ich will niemanden über mir haben. Ich will nicht, dass mir irgendeiner sagt, was ich machen muss. Ich will selber machen und selber denken und selber mein Zeug hinbringen. Aber das ging nicht, weil meine Mutter wurde depressiv. So depressiv, dass sie sich über Jahre ins Bett gelegt hat. Und weil ich der Jüngste der Söhne war, musste ich zu Hause sein und gucken, wie es irgendwie geht. Das hat dazu geführt, dass ich über Jahre einen Hass auf alle Leute hatte, die krank waren. Weil in meinem Herzen immer war, wenn irgendeiner krank ist, musst du dafür sorgen, dass es irgendwie besser wird. Wenn du das als Kind mitmachst, ich kann dir sagen, ich war 11 Jahre und ich konnte den Haushalt führen. Ich wusste, wie es geht. Weil mein Papa war im Geschäft und meine Brüder auch. Dann wurde mein Papa krank, wurde auch nicht besser. Ich kann mich an Jahre erinnern, wo ich 6 Kilometer zur Schule hingelaufen und 6 Kilometer wieder nach Hause gelaufen bin. Weil wir hatten kein Geld. Und Fahrrad gab es nicht, also gehst du zu Fuß. Ich war nicht Hippie aus Überzeugung, sondern weil wir einfach keine Knete hatten. Und dann war Jeans und Parker super. War cool. T-Shirt drunter, dann sahst du immer irgendwie cool aus. Nicht, weil ich cool sein wollte, sondern weil es einfach nichts gab. Ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich mein Leben lang gearbeitet habe. Weil ich wollte nicht untergehen. Aber ich wollte mir auch nicht immer von irgendwelchen blöden Leuten, die Adidas tragen konnten, sagen lassen, ich bin Loser. Und man beißt sich irgendwie durch im Leben. Man geht nicht unter. Aber es macht einen auch nicht gerade zu einer freundlichen Persönlichkeit. Das war die andere Seite von Matthias Brandner. Und irgendwie blieb ich auf der Suche. Weil ich dachte, hey, das war im Leben hoffentlich noch nicht alles. Und plötzlich habe ich was entdeckt im Laufe der Jahre. Dass es einen Gott geben muss, der für dich einen neuen Namen hat. Nicht dein offizieller und auch nicht dein inoffizieller Name zählt, sondern Gott hat für dich einen Namen. Ich habe eine Bibelstelle entdeckt in Offenbarung 2, Vers 17, wenn du sagst, hey, Gottesdienst, ich brauche eine Bibelstelle, jetzt kommt's. Da steht, wer überwindet, dem werde ich einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein wird ein neuer Name stehen, den nur der kennt, den von Gott empfängt. Ich glaube, Gott hat für jeden von uns einen Namen. Für dich, für mich, für jeden. Gott hat eine Identität und das ist deine eigentliche, wahre Identität. Und das ist der Grund, warum du in deinem Leben immer auf der Suche bist und sagst, hey, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und du spürst das, egal, du kannst es mit Karriere nicht füllen, du kannst es nicht mit Beziehung füllen, du kannst es nicht mit irgendwas füllen, sondern in dir bleibt diese heimliche Suche, wer bin ich eigentlich? Und es bringt dich dazu, irgendwann Gott zu suchen und zu finden. Deswegen glaube ich, dass die entscheidende Frage über unsere Identität die ist, Gott, wie siehst du mich denn? Und darauf bin ich gekommen, durch die Heilung meiner Mutter. Wir gingen immer in die Kirche, wir waren evangelisch und meine Mutter sorgte dafür, dass wir da jeden Sonntag erschienen. Das hat mit uns persönlich leider nicht viel gemacht, mit ihr auch nicht. Und deswegen kippte sie in Depressionen ab. Irgendwann war ihr dieser Lebensstil zu viel. Sie hatte in Pommern das erlebt, wie das ist, wenn der eigene kleine Bruder draußen bei minus 17, 18 Grad an ihrer Brust erfroren ist. Sie musste draußen stehen, weil die Russen waren gerade drin, um die Frauen des Dorfes zu vergewaltigen. Und ihre Mutter hatte das irgendwie geschafft, dass sie draußen stehen konnte. Sie hat zugeguckt, während die Mutter und die Frauen geschrien haben. Sie erlebte dasselbe Drama, als die Polen zurückkamen und dasselbe Spiel von vorne losging. Sie hatte ein Männerbild im Kopf, das jedem Horror gut stand. Aber irgendwie musste sie überleben und so heiratete sie einen Mann, der irgendwie nach Stärke und nach Essen aussah. Schlachtermeister. Sie hasste seinen Job, sie hasste am Ende auch den Mann. Aber sie tat das, was Frauen tun mussten. Und so kriegte sie Kinder, die ersten starben. Aber irgendwie überlebten noch ein paar, unter anderem ich. Aber irgendwann hatte sie dieses Leben total satt. Und sie legte sich ins Bett und stand auch nicht wieder auf. Und in diese Phase hinein kam eine Diakonisse in das Haus und sagte zu ihr, Frau Brandner, ich glaube, ich soll Ihnen ein Wort von Gott sagen. Und das steht im Römerbrief, im 8. Kapitel, im 28. Vers. Und da steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und meine Mutter hat was hingebracht, was sie die ganzen Monate nicht hinbrachte. Sie kriegte einen Wutanfall und schmiss die Frau raus. Weil da war sie sich einig. Ja? Also so einen blöden Spruch, den braucht sie gar nicht. Aber dieser Satz ließ sie nicht mehr los und es hat Wochen und Monate gebraucht, wo es in ihr gearbeitet hat. Und dieser eine Gedanke blieb in ihr heften. Denen, die Gott lieben. Und ihr war klar, sie liebt Gott auf gar keinen Fall. Sie hat höchstens Angst vor Gott oder sie möchte ihn gerne für ihre Zwecke missbrauchen, um irgendwie ihre Bitterkeit und den Hass aus der Seele rauszukriegen. Aber Gott lieben, never. Und irgendwann kam sie drauf und sagte, Gott, ich kenne dich gar nicht. Und ich möchte dich kennenlernen. Und das war der Punkt, was in ihrem Herzen sich änderte. Sie entdeckte, dass in Jesus Gott gekommen ist. Wer Jesus sieht, sieht Gott den Vater. Und sie entdeckte diese Liebe Gottes, diese Vergebung Gottes. Und das veränderte ihr Herz. Und es machte mit dieser Frau was irgendwann darin gipfelte, dass sie eines Mittags plötzlich an unserem Tisch stand und sich bei meinem Vater und uns entschuldigte für die Jahre Bitterkeit und Hass und Angst und Streit und was auch immer. Und ich als Junge da saß und dachte, hey, was ist das denn für eine Geschichte? Es brauchte nicht lange und mein Vater wurde todkrank und meine Mutter fing an zu beten. Und sie betete so lange, bis ein Wunder in unsere Familie kam und Gott mein Vater spektakulär heilte. Und das war der Moment, wo ich gerade dabei war, mein Abi zu Ende zu bringen, wo ich anfing darüber nachzudenken, wenn es diesen Gott gibt, der meine Mutter verändern kann, mein Vater heilen kann, was wäre, wenn er mein Herz heilen könnte? Und ich saß in der Schule, Deutschstunde, Frau Schellhorn, nie vergesse ich das in meinem Leben. Ich lese die Bibel, lese die Petrus-Story, wie er Jesus verrät und ein bisschen später Jesus ihn fragt, hast du mich lieb? Und ich mit einem Mal, wie als wenn der Blitz vom Himmel kommen würde, wusste ich, mein Gottesbild von diesem Gott, der mich strafen muss, der mich aburteilen muss, dieser Gott, vor dem ich immer Angst habe, weil ich ihn immer mit meinem Vater verglichen habe, all diese Gottesbilder stimmen überhaupt nicht, sondern Gott liebt mich. Und in Jesus kommt er und er vergibt mir, dem Verräter, mir, dem Sünder, mir, dem, der wen immer er finden konnte, mit seinem Hass überzogen hat. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, bitte komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, vergib mir, verändere mich, mach irgendwas, aber lass mich bitte nicht so. Und es brauchte Wochen, nur ein paar Wochen. Und ich wusste, wenn Gott mir vergibt, dann vergibt er jedem. Aber das würde auch bedeuten, ich müsste zu meinem Vater gehen und ihn bitten, mir zu vergeben. Und der Tag kam, wir trafen uns auf der Treppe und ich sagte, Papa, wir müssen reden. Und sein erster Satz ist, Junge, bist du krank? Wir haben nicht miteinander geredet. Ich sagte, Papa, wir müssen reden, weil ich glaube, dass Gott irgendwas zwischen uns beiden ändern will. Als ich 13 Jahre alt war, daran konnte mein Vater sich erinnern, habe ich ihn nachts besucht. Ich hatte das Schlachtermesser in der Hand und habe zu ihm gesagt, Papa, schlägst du mich noch einmal, komme ich die nächste Nacht bei dir vorbei, nur dass wir uns beide gut verstanden haben. Das hat er sich in sein Gehirn eingebrannt, das hat er nie mehr vergessen. Und jetzt kam ich und sagte, ich glaube, Gott muss was ändern zwischen uns. Und Gott kam mit seiner Liebe und wir fingen an, uns auszusprechen und Gnade Gottes kam und wir konnten irgendwie diesen Hass in den Griff kriegen und diese Liebe Gottes kam zurück. Und es hat mein Herz berührt. Und ich merkte plötzlich, es gibt eine andere Identität als die Zornige. Es gibt eine andere Identität als diese Angst, als diese Wut, diesen Hass. Es gibt eine andere Identität, nämlich die, ich bin ein geliebter Sohn. Der zweite Bereich, den ich entdeckte, war, dass Gott anfängt, auf dich und mich zu hören, dass wir seine Freunde werden. Das hat mein Leben total berührt. Gott ist nicht ganz weit weg, sondern er kommt ganz nahe. Das spürte ich in meinem Leben, dass plötzlich ich Menschen angucken konnte aus dieser Liebe Gottes heraus und ich ganz oft gesagt, Gott, ich habe keine Ahnung, aber es wäre schön, wenn du den Leuten helfen würdest. Und das Erste, was Gott zu mir sagte, war, dann erzähl ihnen was von meiner Liebe. Und ich habe gedacht, wie mache ich das denn? Und mir fiel ein, in der Schule gibt es immer eine große Pause und das Beste ist, da kann man eine Menge Schüler erreichen. Und so stand ich irgendwann auf diesem Blumenbeet, habe die Blumen zertrampelt und über Jesus gepredigt. Hey, wenn du das machst in der Schule, baut es nicht lange, da kennt dich jeder. Ja? Also wenn du irgendwas machen willst, um richtig berühmt zu werden, das ist eine gute Nummer. Und das für mich Erstaunliche war, Gott berührte Menschen. Bis dahin, dass meine Lehrerin Frau Schellern eines Tages auf dem Schulhof kniete und mit mir zusammen gebetet hat, dass Jesus in ihr Leben kommt. Und wir, eine riesen Schultruppe, wir haben uns irgendwann in der Aula getroffen. Jeden Tag Schüler, Gebets und Bibel, 20 Minuten mit manchmal bis zu 250 Leuten. Da war Erweckung. Ich wusste nur nicht, dass das so heißt. Mein Freund Sven, sein alter Drogenjunkie, den haben wir in 3 Tagen trocken entzogen bei uns im Keller. Hammer. Und Gott kam einfach, völlig, völlig simpel. Wir hatten keinen Plan. Wir haben einfach getan, was wir tun sollten. Für irgendwelche Leute gebetet. Und Gott war da. Und das führte dazu, dass in meinem Leben ich was verstanden hatte. Gott hat dich und mich nicht nur in diese Welt gesetzt, damit wir irgendwie die Zeit verplempern, sondern dass wir was von seiner Kraft in diese Welt reinbringen. Ich kann mich an meine ersten Übungen erinnern. Ich wurde Pastor in einer kleinen Gemeinde am Bodensee in Friedrichshafen. Und diese Gemeinde litt darunter, dass sie A, so klein war und B, dass dann nur ältere Leute waren. Und diese älteren Leute waren auch noch krank. Und in jedem Gottesdienst haben sie mehr oder weniger ihre Krankheit gefeiert. Der Hauptschwerpunkt nach der Begrüßung war, dass eine Litanei aufgezählt wurde. Der ist krank, der liegt im Krankenhaus, der ist krank, der ist krank, der ist krank, der ist krank. Herr Jesus, hilf ihn irgendwie. Und ich merkte, das geht mir auf den Wecker. Das ist nicht der Gott, den ich kenne. Ich glaube an einen Gott, der Wunder tun kann. Ich glaube an einen Gott, der die Situation verändert. Ich glaube an einen Gott, der möchte, dass Menschen wirklich durchbrechen zu diesem Guten, das Gott hat. Eine Frau, ihr Name war Finny Glaser, sie hatte 3 Tumore, einen im Kopf, einen in der Hüfte und sie hatte einen an der Niere. Und die Frau war zum Sterben nach Hause gebracht worden und Woche für Woche beteten wir und irgendwann, ich kann diesen Dienstag noch erinnern, da hat mich der Zorn gepackt Und ich bin zu ihr hingegangen und ich habe gesagt, Schwester, wir beten jetzt nicht mehr, dass du einfach nur nett heimgehst, sondern wir beten, dass Gott ein Wunder tut und dass du Heilung erlebst. Worauf mein Ältester ziemlich sauer war. Aber ich gesagt, ist mir egal. Ich glaube das nicht, dass das Gottes Plan ist. Und wir beteten mit ihr. Wochenlang war sie dann immer wieder mal im Krankenhaus, mal zu Hause. Irgendwann ist sie im Gottesdienst. Und sie hat so eine große Mappe mit. Damals hatte man noch Overhead. Wisst ihr noch, was das ist? Da legt man so Folien drauf, so Zeug. Ne? Aber, und die werden dann an die Wand geworfen. Und in diesem Gottesdienst kommt sie zu mir und sagt, Matthias, bevor wir diesen Gottesdienst starten, würde ich gerne was sagen. Und ich denke im Stillen schon innerlich, au, 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 das kann nicht gut werden. Aber sie nimmt ihren Mut zusammen, packt ihre Mappe aus und haut da so Röntgenbilder drauf. Und zeigt an diesen Bildern und sagt, Leute, so sind meine Aufnahmen. Ich habe die extra mitgebracht. Und das sind die letzten Aufnahmen der letzten drei Aufnahmen. Und du konntest sehen, dass da gar nichts zu sehen ist. Und mein Ältester sagt, hör mal, Finny, da ist ja gar nichts zu sehen. Ja, sagt sie, das wundert die Ärzte auch. Die wissen auch nicht, wo die Tumore sind. Leute, das war wie, als wenn eine Bombe in der Gemeinde platzen würde. Und mit diesem Tag änderte sich das Leben der Gemeinde. Leute fingen an zu glauben, die Gemeinde wuchs, du konntest zugucken. Wir haben Zeiten gehabt, da haben wir jeden Monat 10 bis 12 Leute getauft, Monat für Monat für Monat für Monat. Die Gemeinde flog durch die Decke. Warum? Weil Gott kam. Und das ist meine Erfahrung. Gott kommt. Und mit Mal ändern sich die Vorzeichen. Wenn du mit ihm unterwegs bist, das ist, was mein Leben verändert hat, ist, er ist dein Freund. Und wenn Gott dein Freund ist, dann kämpft er mit dir, für dich und Gott macht dich groß. Das musst du nicht alleine machen. Also wenn ich irgendwas verstanden habe, dieses komische, ich muss immer für mich kämpfen, lass es einfach. Die Bibel sagt, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Und das war der Grund, als wir hörten, dass sich die Grenzen öffneten, Anfang der 90er Jahre. Ich war damals Pastor in Kehl, habe ich zu meiner Frau gesagt, Schatz, wir müssen in die Mission. Und meine Frau sagt, hey, wir haben noch nie so gut verdient wie hier. Und ich habe gesagt, das ist mir egal. Und dann sagt sie, und wovon werden wir finanziert? Sage ich, ist mir auch egal. Aber hey, wenn jetzt die Türen aufgehen, müssen wir jetzt gehen. Und dann haben wir uns abgemeldet und sind in die Mission gegangen. Das ist cool, wenn du in die Mission willst und du kennst niemanden. Das ist total spannend. Das, was mir auf der Seele lag, war Albanien. Albanien, Enver Hoxha, der erste Staat, der sich als atheistisch bezeichnet hatte. Und dann war der ganze Laden zusammengebrochen und plötzlich war die Chance, dass wir hingehen können. Und ich wusste, das ist wie, als wenn du Feueröl aufs Feuer gießt. Jetzt oder nie. So haben wir unsere Mission genannt. Aktion jetzt. Sehr cool. Und ich habe gebetet. Und morgens klingelt mein Telefon. Ein Mann ist am Apparat. Er sagt, mein Name ist Hans-Werner Kast. Ich habe Ihre Telefonnummer von jemandem aus Ravensburg bekommen. Ich fahre nach Albanien. Ich glaube, ich soll Sie mitnehmen. Ich hatte den Mann noch nie in meinem Leben gesehen, geschweige denn gehört. Und dann stellte sich raus, dass der eine Hilfsorganisation hatte, die Samariter Hilfsdienst heißt. Und wir waren mit Saatgut und mit Zeug in Albanien. Wir sind in Schorndorf. Wir sitzen da und mitten mal kommt ein Typ und sagt, ey, habt ihr auch überlegt, dass ihr Geld braucht, um in diese Länder reinzukommen? Das braucht Zoll, das braucht alles Mögliche. Natürlich haben wir das nicht überlegt, sondern wir waren ja mit dem Herrn unterwegs schließlich, oder? Und wir sagen, ja, super. Jetzt stehen wir hier. Was machen wir jetzt? Wir hatten den Aussendungsgottesdienst. Vor dem Aussendungsgottesdienst kommt plötzlich eine Frau zu mir. Eine ältere Dame, vergesse ich auch nicht. Vielleicht so groß wie Schwester Erna, so eine kleine, zierliche, nette Dame. Und sie greift in ihre Tasche und gibt mir einen Umschlag. Zeitungspapier. Ich denke, was ist denn jetzt los? Aber was auch immer. Gottesdienst ging los. Nach dem Gottesdienst stehen wir zusammen und Werner sagt zu mir, Matthias, ist noch irgendwas, was wir hier lassen müssen? Müssen wir noch irgendwas einpacken? Und ich sage, du, weiß ich auch nicht, ich muss noch mal gucken. Da hat mir so eine Frau so Zeitungspapier gegeben. Wir schlagen das Zeitungspapier aus. Dann lagen da insgesamt zusammengezählt 5.000. und wir hatten das Geld für den Zoll. Gott wusste, was er tun muss. In Albanien stehen wir an der Grenze und wir überlegen uns, was könnten diese Zeichen da an diesen komischen, großen, keine Ahnung, niemand von uns kann Kyrillisch, niemand von uns kann die Sprache. Ist uns aufgefallen, als wir in Albanien waren, eigentlich haben wir niemanden, der die Sprache kann. Aber bis dahin waren wir wenigstens schon mal gekommen. Wir stehen an der ersten Tankstelle, total vergittert mit Stacheldraht. Ein Typ mit einem Gewehr stand davor, um das Ding zu bewachen. Während wir versuchen, ihn irgendwie zu überreden, uns tanken zu lassen, kommt plötzlich ein junger Mann von der Seite und spricht uns auf Deutsch an. Ich gucke den Typ an, dann war das ein Student, er hatte gerade Ferien, war nach Hause gekommen und war in Deutschland, hat Deutsch studiert und konnte Deutsch. Und wir haben zu ihm gesagt, hör mal, was machst du die nächsten 3 Wochen? Und er sagt, weiß ich nicht, zu Hause Wassermelonen zählen, keine Ahnung, irgendwas. Wir haben gesagt, hör mal, du kriegst von uns 100 Mark, wenn du willst. Aber du müsstest uns übersetzen und mit uns mitkommen. Es brauchte genau 10 Minuten, dann saß er neben uns. Wir hatten einen Übersetzer, der bekehrte sich, den haben wir noch getauft. Hammer! Wir kamen nach Tirana hoch, wir kannten niemanden in Tirana. Wir landen auf diesem riesen Platz. Mit einem Mal, keine 2 Minuten neben uns, kommt ein Toyota, so ein Landcruiser. Hält neben uns eine ältere Dame, körperbehindert sieht man, springt irgendwie aus diesem Auto raus, klopft an unsere Scheibe und spricht uns auf Deutschland und sagt, Sie kommen aus Deutschland, stimmt's? Ja. Sie sagt, ich warte auf Sie. Sag ich, wie, Sie warten auf uns? Diese Frau war Holländerin, sie war von der EU eingesetzt worden, um die Hilfsorganisation zu koordinieren. Gesina Blau, eine gläubige Dame. Morgens hatte sie einen Traum und sieht ein Auto, so einen weißen Bus und mit einer deutschen Nummer. Und es war ihr, als wenn Gott zu ihr sagt, fahr hin und guck, die Deutschen brauchen deine Hilfe. Die Frau ist genau an der richtigen Zeit, an der richtigen Stelle in Tirana. Da kannst du lange fahren. Und ich könnte die Storys wahrscheinlich bis morgen erzählen. Plötzlich war mir was klar. Gott möchte, dass ich seine Identität für mich entdecke. Gott möchte, dass du deine Identität entdeckst, die er für dich hat. Und das ist mein Schluss. Wie lautet dein neuer Name? Wie lautet mein neuer Name? Ich wurde geadelt, deswegen habe ich ein von in meinem Namen. Ich heiße Matthias von Christus. Das ist meine eigentliche Identität. Das ist mein eigentlicher Name. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, solltest du das lernen. Nimm deinen Vornamen, nimm deinen neuen Titel von Christus und du weißt, wie du heißt. Das ist deine eigentliche Bestimmung. Das ist deine wahre Identität. Und wenn du das entdeckst, dein bürgerlicher Name ist gut. Deine inoffiziellen Namen haben dich vielleicht dein Leben lang geplagt. Das Eigentliche, was du suchst, ist deine wahre Bestimmung. Und der wahre Name ist der Name, den Gott für dich hat. In Christus, von Christus, zu Christus, durch Christus, wie auch immer du das willst. Und heute Morgen ist Jesus hier und sagt, wer bist du? Wer bist du? Vielleicht suchst du das schon dein Leben lang. Und dir wird klar, meine Bestimmung kann nicht in mir selber liegen, sondern sie muss in Gott liegen. Und der ist in Christus zu uns gekommen. Und er gibt dir heute Morgen so einen weißen Stein, da steht dein Name drauf. Und er sagt, du kannst ihn nehmen und deine wahre Bestimmung entdecken, durch diese Tür durchgehen und plötzlich merken, hey, das ist, worauf ich immer aus war. Das ist, was ich immer schon gesucht habe. Gott hat einen Plan. Und vielleicht ist heute Morgen der Tag, wo du mit deinem Provisorium aufhörst. Und Gott sagt, ich baue mal deine ganzen Stützen und Krücken ab. Und ich zeige dir, wie du eigentlich sein sollst. Heute Morgen im Gebet war es mir als wenn Gott sagt, die Zeit der Notpflaster ist vorbei. Das ist immer so die Erstversorgung, Pflaster drauf. Aber in Wirklichkeit muss der Eiter und der Dreck erst raus. Und dann kommt die richtige Heilung. Und heute Morgen sagt Gott, hey, du hast so viele Notpflaster auf dein Leben draufgeklebt. Auf so viele Bereiche, wo du Schmerzen und Not hattest, so viele Verletzungsbereiche. Aber Gott sagt heute Morgen, hey, ich würde gerne das Pflaster wegmachen. Ich würde gerne den Schmerz rausnehmen. Den Eiter, was immer, manchmal sogar das Gift. Und ich möchte dir gerne meinen Namen drauf geben, dass du heil wirst in mir und in meiner Liebe. Ich lade euch ein, lasst uns doch aufstehen und so zusammen beten. Und lass das deine Frage sein heute Morgen, Gott. Wie heiße ich bei dir? Wie siehst du mich? Herr, und ich möchte gesund werden in deiner Liebe. Ich möchte mir nicht länger Liebe von irgendwelchen Leuten holen müssen. Irgendwelche Bestätigungen. Sondern ich möchte, dass du zu mir sprichst. Und ich entdecken darf, ich bin dein geliebtes Kind. Ich bin dein Freund. Ich darf dein Mitarbeiter sein. Ich darf heil werden in deiner Liebe und deiner Gegenwart. Jesus, und so danke ich dir heute Morgen dafür, dass du gekommen bist zu suchen und zu retten, was krank und verloren ist. Wo wir völlig in die Irre gegangen sind, wo wir völlig im Dunkeln stehen und keinen Plan haben. Da kommst du. So kommst du heute Morgen. Und ich danke dir dafür, dass du Türen aufmachst, neue Türschilder ranhaust und uns zeigst, wer wir sind in dir. Und wir dürfen das annehmen. Danke für deine Liebe, die ausgegossen ist heute Morgen durch deinen Heiligen Geist in unser Herz.